Es geht weiter im Lukas-Evangelium. Ihr wisst ja, wenn ich dran bin, ich habe mir vorgenommen, das gesamte Lukas-Evangelium durchzupredigen. Immerhin geht es heute schon in Kapitel 2, also Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Und die werdet ihr heute mal nicht an der Wand sehen, weil ich nach der neuen Lutherbibel von 2009 lese. Und die gibt es noch nicht für unser Programm. Also gut zuhören. Ich lese schon mal den Text. Wir haben nur 7 Verse, also insofern könnten wir da ganz gut durchkommen heute mal. Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Vielleicht noch als Vorbemerkung, wir hatten ja nun gerade Ostern, aber jetzt haben wir einen Weihnachtstext. Aber da die Osterpredigt von Karl-Heinz Esper ja auch so ein bisschen um eine Geburt sich rankte, nämlich er hat über Hanna gepredigt, soweit ich das gehört habe, aus 1. Samuel, und da ging es ja auch um die Geburt eines Sohnes, dann finde ich, passt das doch schon wieder. Also die Geburt Jesu, Lukas 2, Verse 1 bis 7. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass sich die Bewohner der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben lassen müssten. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Da ging jeder, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa, zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er vom Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt, und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Soweit der Bibeltext. Der Vers 1 geht los. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Ich möchte da nochmal erinnern an den Beginn des Lukas-Evangeliums, weil der nochmal deutlich macht, worauf es Lukas, dem der hier die Berichte aufgeschrieben hat, ankommt. Hört nochmal kurz zu, wie Lukas sein gesamtes Evangelium anfängt. Er schreibt, Lukas 1, Verse 1 bis 4, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas schreibt wie ein Historiker, wie ein Geschichtsschreiber oder vielleicht kann man auch sagen wie ein Journalist, der wirklich Interesse daran hat, zu berichten, zu schreiben, wie ist es eigentlich gewesen. Da kommt es ihm auf die Genauigkeit an. Und wir sehen jetzt hier an dem Vers, Kapitel 2, dass das weitergeht. Hier ist es kein Märchen. Nicht, es war einmal, na, wie geht so ein Märchen immer? Wer erinnert sich? Vor langer Zeit, in einem fernen Land, ganz unbestimmt. Nein, das ist hier nicht der Fall. Es geschah aber in jenen Tagen, jene Tage, also genau das, was vorher berichtet wurde, in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, ein ganz bestimmter Kaiser. Und das macht Lukas öfter. Wir werden da irgendwann vielleicht nächstes Jahr zu kommen, ich weiß nicht genau wann, Lukas 3, Vers 1, hört mal zu, wie sehr ihm das darauf ankommt, das Geschehen genau zum richtigen Zeitpunkt in der Geschichte sozusagen einzuordnen, damit das nachvollziehbar ist, auch für spätere Generationen. Lukas 3, Vers 1, da schreibt Lukas, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Gegend von Trachonitis, und Lysanias, Vierfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da, und dann geht es so weiter. Seht ihr, wie sehr das Lukas darauf ankommt, Geschichtsschreibung zu betreiben? Das ist ganz entscheidend für das Christentum und für unseren Glauben. Das, was hier berichtet wird, ist wirklich geschehen. Kaiser Augustus haben wir gelesen. Augustus ist eigentlich ein Titel, den dieser Kaiser gekriegt hat. Sein Name ist eigentlich Gaius Julius Caesar Octavianus. Und dieser Octavianus ist ein Großneffe von dem Julius Caesar, den wir ja nun alle schon irgendwo mal gehört haben vom Namen her, manche vielleicht auch durch die Asterix- und Obelix-Hefte, Julius Caesar, ein Großneffe von ihm. Der Julius Caesar, also sein Großonkel, der hat ihm auch den Weg in die Politik geebnet. Dieser Großonkel Julius Caesar ist 44 vor Christus ermordet worden. Der Octavianus ist 63 vor Christus geboren, war also etwa 20 Jahre alt, als sein Onkel ermordet wurde. Und dieser Octavianus hat danach eine politische Karriere ohnegleichen angetreten. Er wurde Kaiser von 31 vor Christus bis 14 nach Christus, war also um die Zeit der Geburt Christi Kaiser und auch noch eine ganze Weile danach. Und er ist sowohl das politische als auch das militärische und auch das religiöse Oberhaupt des Römischen Reiches gewesen. Er hat einen Titel gehabt, Pontifex Maximus. Das heißt, der höchste Priester. Er hat also auch in der Religion das höchste Amt wahrgenommen. Dieser Kaiser Augustus war der Pontifex Maximus. Ich weiß nicht, ob manche von euch den Begriff auch schon mal in anderem Zusammenhang gehört haben. Genau diesen Titel Pontifex Maximus tragen die Päpste. Das haben die irgendwann übernommen vom römischen Kaiserreich, diesen Titel. Pontifex Maximus. Der Augustus hatte so viel Erfolg mit seiner Politik, dass man das ganze Zeitalter nach ihm benannt hat. Augusteisches Zeitalter. Ach und übrigens, Augustus, dieser Titel, Augustus heißt der Erhabene. Also dieser Titel, der wurde ihm dann eben später, nicht gleich zu Beginn seiner Karriere, dann verliehen. Augustus, also der Erhabene. Und was hat er als Erfolge? Na, ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die man so im Lexikon finden kann. Er hat das Römische Reich von einer Republik zu einer Monarchie gewandelt. Gut, da würden wir heutzutage nicht unbedingt sagen, dass das ein Erfolg ist. Vielleicht war das auch schlecht, aber das wurde damals als Erfolg gewertet, weil damit stieg das Römische Reich enorm auf dann. Also er war Kaiser. Er hat das Römische Reich ausgedehnt bis an die Donau, teilweise sogar bis zur Elbe. Also ein enorm großes Reich regiert. Und er hat das durch ein ausgeklügeltes militärisches System über Jahrhunderte lang, also nicht mehr er dann, aber seine Nachfolger, über Jahrhunderte lang die Grenzen des Römischen Reiches halten können. Und in der Zeit des augusteischen Zeitalters war es wirklich ein Zeitalter des Friedens im Mittelmeerraum. Man sprach von der Pax Romana, also ein Friedensreich, das Römische Reich. Und auch, das hören wir vielleicht auch ganz gerne, hat er dafür gesorgt, dass die Moral wieder einen höheren Stellenwert bekam. Er hat zum Beispiel Gesetze zum Eheschutz erlassen. Und er hat auch die Kultur und die Kunst gefördert. Zu seiner Zeit gab es große Dichter, die Namen haben wir teilweise in der Schule vielleicht gehört, Vergil, Horaz, das augusteische Zeitalter. Und zu seiner Zeit ging also, so haben wir gelesen, ein Gebot aus, eine Anordnung. Hier steht das Wort auch Dogma, eine Anordnung ist das. Ein Gebot von Kaiser Augustus, dass sich die Bewohner der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben lassen müssten. Und dann geht es weiter in unserem Vers 2. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Ihr ahnt es nicht, um diesen Vers, wie viel Streitereien, wie viele Artikel in Zeitschriften, in Journalen, wissenschaftlichen Journalen, wie viele Bücher zu diesem Vers geschrieben wurden. Ein bisschen kriegt man da einen Eindruck von, wenn man in der Wikipedia zum Beispiel mal guckt, unter Quirinius oder auch Bibelkommentare wälzt. Denn Quirinius hat 6 nach Christus als Statthalter von Syrien eine Volkszählung abgehalten in Palästina. 6 nach Christus ist aber nun ein Problem. Denn 4 vor Christus ist Herodes der Große gestorben. Und aus dem Matthäusevangelium wissen wir, dass der König war, als Jesus geboren wurde. Der hat ja auch den Kindermord in Bethlehem zu verantworten, Herodes der Große. Der ist 4 vor Christus gestorben. Na, daran lernen wir zweierlei. Also erstens, Jesus ist nicht 0 gestorben, oder ich glaube, das Jahr 0 gibt es gar nicht, ne? -1, +1 oder so. Gleich. Also jedenfalls nicht zur Zeitenwende geboren, sondern spätestens 4 vor Christus. Der diesen Kalender dann mal irgendwann im Mittelalter gemacht hat, hat sich da ein bisschen verrechnet. Aber wie auch immer, 4 vor Christus, spätestens ist Jesus geboren, 6 nach Christus, 10 Jahre später, war diese Volkszählung in Palästina. Hat Lukas sich jetzt hier vertan? Es gibt selbst christliche Ausleger, die sagen, ja, da hat er sich vielleicht ein bisschen freier bedient, dieser geschichtlichen Ereignisse, oder hat sich da vertan. Atheisten nehmen das sofort, ja, als gefundenes Fressen und sagen, es ist alles unhistorisch. Es ist ja Legendenbildung, das frühe Christentum beruht nicht auf historischen Tatsachen, das kann man alles nur glauben, aber das war nicht so. Nachdem, wie wir angefangen haben vorhin, und ich habe euch aus Lukas 3 den Vers vorgelesen, hat man aber doch den Eindruck, dass Lukas doch als Geschichtsschreiber auftritt, es sehr genau nimmt. Und wenn man jetzt nochmal guckt, das ist sowieso immer das Beste, die Bibel mit der Bibel selbst auszulegen, in Apostelgeschichte 5, 37, und wenn man bedenkt, dass die Apostelgeschichte von dem gleichen Autor geschrieben wurde, nämlich Lukas, liest man Apostelgeschichte 5, 37, das ist aus einer Rede von Gamaliel, ein Pharisäer, der im Hohen Rat eine Rede hält, und da geht es darum, wie geht man jetzt mit dieser neuen jüdischen Sekte, den Christen, um. Also das war natürlich nach der Auferstehung und die Christenheit verbreitet sich, das Christentum verbreitet sich. Und im Hohen Rat redet der Gamaliel und ein Satz daraus lautet, Apostelgeschichte 5, Vers 37, da erzählt er, danach trat der Galiläer Judas in der Zeit der Volkszählung auf und machte viel Volk unter seiner Führung abtrünnig. Auch der ist umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dies Werk von Menschen ist, dann wird es untergehen. Wenn es aber von Gott ist, dann könnt ihr es nicht zerstören, damit ihr nicht am Ende als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel, schlugen sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und ließen sie gehen. Ein weiser Rat von Gamaliel, unter dem übrigens auch der spätere Apostel Paulus, der ja noch ein brennender Christenverfolger war anfangs, gelernt hatte. Dieser Gamaliel rät also, diese Christenheit wird untergehen, wenn es Menschenwerk ist. Lasst sie mal gewähren, wenn es von Gott ist, dann sollten wir sowieso nicht dagegen kämpfen. Und dieser Satz, danach trat der Galiläer Judas in der Zeit der Volkszählung auf. Da taucht eine Volkszählung auf. Und diese Volkszählung und dieser Galiläer Judas, das war genau die Volkszählung eben 6 nach Christus, wo Quirinius Statthalter war in Syrien. Und wenn man jetzt mal wieder genau den Bibeltext anguckt, den wir hier hatten, Lukas 2, Vers 2, da heißt das ja explizit, diese Volkszählung war die allererste. Und das ist die ganze Lösung dieses Dilemmas, den manche Ausleger und vor allen Dingen unsere atheistischen Zeitgenossen haben. Es gab einfach 2 Volkszählungen. Und dafür gibt es eine ganze Menge Indizien, die man inzwischen auch weiß, die aber noch nicht in alle Literatur eingezogen sind. 4 Punkte möchte ich nennen, warum es ab ca. 7 vor Christus schon eine erste Zählung gab. Ca. 9 vor Christus war so eine Steuerzählung in Ägypten. Es ist also naheliegend, dass da was passiert ist und dass im benachbarten Palästina vielleicht dann auch was kam. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es gibt ein römisches Dokument in heute sogenannten Ankara, also in der Türkei, das heißt Monumentum Ankyranum. Und darin steht, dass ca. 8 vor Christus eine Anordnung von Augustus für eine Steuerschätzung im ganzen Römischen Reich erging. Da hat man es quasi schwarz auf weiß, dass es zu der Zeit schon eine Steuerschätzung geben sollte. Dann noch ein interessanter Punkt. 1764 wurde ein Steinfragment in Tivoli bei Rom entdeckt. Und da ist eine Inschrift vorhanden für einen römischen Politiker, der unter Augustus zweimal Statthalter von Syrien war. Nun ist von dem kein Name genannt. Also man weiß jetzt nicht mit Sicherheit, dass es der Quirinius ist, aber das gab's. Und last not least, der Bibeltext selbst. Ich habe es schon gesagt, hier steht, es war die allererste Zählung. Also weiß Lukas, wenn er so schreibt, es war die allererste Zählung, von einer weiteren. Und das ist eben die, die wir eben in Apostelgeschichte 5,37, der Text ist ja auch von Lukas aufgeschrieben, die in Apostelgeschichte 5,37, also 6 nach Christus, berichtet wurde. Was lernen wir hieraus? Zumindest, was habe ich hieraus gelernt? Man sollte bei aller Kritik, mit der wir vielleicht konfrontiert werden als Christen, sei es durch Nachbarn, sei es durch Arbeitskollegen, die irgendwas im Fernsehen aufschnappen, was vermeintlich wissenschaftlich ist, sei es durch Gespräche mit Atheisten, sich nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen. Alle Wissenschaft ist immer vorläufig. Und jede Aussage in der Wissenschaft gilt nur so lange, bis neue Quellen dazukommen. Und wenn dann Leute noch an der alten Quellenlage festhalten und die neuen Quellen nicht berücksichtigen, dann wird vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst auch länger etwas noch verbreitet, was gar nicht mehr haltbar ist. Also als Ermutigung für uns Christen im Gespräch mit Atheisten, ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche habt, ich habe das öfter, lasst uns nicht vorschnell aufgeben und irgendwie alles für unhistorisch halten und uns rein auf geistliche Glaubensdinge zurückziehen. Nein, auch hier hat man gesehen, dieser Text hält einer historischen Überprüfung stand. Und gerade Lukas kommt es darauf an, dass es Historie ist, was dort berichtet wird und was vorgefallen ist. Jesus ist geboren, er hat gelebt, gelehrt, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und dass das geschichtlich wirklich passiert ist, daran hängt unser ganzer Glaube. Das hat Paulus in einem Brief mal geschrieben und hat gesagt, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann glauben wir umsonst. Unsere Religion, unser Glaube, das Christentum ist eine geschichtliche Tatsache, beruht auf geschichtlichen Tatsachen und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Verse 3 bis 5. Da ging jeder, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa, zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er vom Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Es ist wieder so ein Punkt, wo man von Atheisten, von Nichtchristen mit konfrontiert wird, dass das doch absolut unsinnig ist und auch es kein Beispiel dafür gibt, dass sowas praktiziert wurde. Warum soll jeder in seine Stadt der Vorfahren gehen? Was soll das denn? Und es wurde lange Zeit auch von Historikern gesagt, dass es kein anderes Beispiel dafür gibt in der Geschichtsschreibung und es deswegen nicht so wirklich glaubwürdig erscheint. Selbst Theologen haben dann häufig gesagt, sich zurückgezogen und haben gesagt, nun gut, das hat vielleicht Lukas so konstruiert, es war nicht wirklich so, er hat es so konstruiert, damit eben diese Prophezeiung erfüllt wird aus Micha 5, Verse 1 und 2, dass der Messias aus Bethlehem gerufen wird. Also konstruiert, ausgedacht, nicht wirklich geschichtlich. Aber auch da, langsam, nicht zu vorschnell von der Historizität dieses Textes weggehen. Israel ist speziell im Römischen Reich. Was die Römer immer gemacht haben, wenn sie neu irgendwo hinkommen oder noch keine Schätzung gemacht hatten, bei der ersten Schätzung ist, dass sie bei ihren ersten Zählungen in einer Provinz immer auch erstmal die Besitzverhältnisse mit aufnehmen. Es geht nicht nur darum zu zählen, wie viele Leute leben hier, sondern auch zu gucken, was haben die, was besitzen die? Und warum ist das wichtig? Natürlich, weil man erstmal ein Steuersystem finden muss, was zu der jeweiligen Region, zu der Provinz passt. Was wollen wir denn besteuern? Ja? Bei uns im Land wird hauptsächlich Arbeit besteuert. Vermögenssteuer ist irgendwann abgeschafft worden. Arbeit wird hauptsächlich besteuert. Manche Leute jetzt in der Finanzkrise haben sich in Immobilien gestürzt und haben gesagt, na, lass uns noch mal eine Eigentumswohnung vielleicht irgendwo kaufen, bevor das Geld irgendwann nichts mehr wert ist und weg ist. Auch eine gute Idee, aber die Geschichte zeigt, dass der Staat immer sehr flexibel ist, was Steuerpolitik angeht. Und Immobilien sind auch sehr immobil, die kann man nicht leicht mal verstecken oder mitnehmen woanders hin. Wenn eine richtige Krise kommt, dann wird der Staat auch da schon wissen, wie er das besteuern kann. Dann gibt es vielleicht eine größere Grundsteuer oder was auch immer, Immobiliensteuer. Ich will euch keine Angst machen, aber wir sollten unsere Hoffnung in Gott haben und nicht an unserem Besitz. Und so war das auch bei den Römern. Die haben immer erstmal geguckt, na, wie sind denn eigentlich die Besitzverhältnisse? Wie viele Leute sind in Arbeit und so weiter? Was besteuern wir hier? Was macht Sinn? Und da in dieser Hinsicht ist Israel speziell. Und weswegen? Das lese ich euch jetzt vor. Manche von euch Bibelkenner wissen mehr, kennen das vielleicht. Anderen wird es neu sein. Ich lese da mal ein paar Verse. Aus 3. Mose 25. Es gibt ein besonderes Erbrecht in Israel. So viel schon mal vorweg. 3. Mose 25, Verse 8 bis 10 und 13 lese ich. Die Überschrift bei mir ist das Erlassjahr. Da heißt es, und du sollst 7 Sabbatjahre zählen, 7 mal 7 Jahre, sodass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre ausmacht. Da sollst du am 10. Tag des 7. Monats die Posaune blasen lassen. Hut, ne? Ach nee, Saxophon, immer wieder komme ich auf Posaune. Posaunen haben wir hier gar nicht, ne? Da sollst du am 10. Tag des 7. Monats die Posaune blasen lassen. Am Versöhnungstag sollt ihr die Posaune erschallen lassen durch euer ganzes Land. Ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung im Land ausrufen für alle, die darin wohnen. Es soll ein Halljahr für euch sein. Da soll jeder Hall wie Halleluja, ne? Wir haben das vorhin in dem Liedtext gesehen. Es soll ein Halljahr für euch sein. Da soll jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Sippe zurückkehren. Und Vers 13, in diesem Halljahr soll jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Und dann noch 4. Mose 36, also nach 49 Jahren, ne, wer irgendwie sein Eigentum verloren hat, sei das durch Verschuldung, sei das durch na was auch immer, der kriegt es wieder nach 49 Jahren. Und 4. Mose 36, Verse 5 bis 9, Mose gebot den Kindern Israel nach dem Befehl des Herrn und sagte, der Stamm der Söhne Josefs hat recht geredet. Das ist es, was der Herr über die Töchter Zelophats gebietet. Lass sie heiraten, wie es ihnen gefällt. Nur sollen sie in eine Sippe des Stammes ihres Vaters heiraten, damit nicht die Erbteile der Kinder Israel von einem Stamm an den anderen fallen. Denn jeder unter den Kindern Israel soll an dem Erbe des Stammes seiner Väter festhalten. Und alle Töchter, die unter den Stämmen der Kinder Israel Erbteil besitzen, sollen einen von der Sippe des Stammes ihres Vaters heiraten, damit jeder unter den Kindern Israel das Erbe seiner Väter behalte und nicht ein Erbteil von einem Stamm an den anderen falle, sondern jeder an seinem Erbe festhalte unter den Stämmen der Kinder Israel. Also deutlicher geht's gar nicht, ne? Zweimal wiederholt, selbst in diesem kurzen Text. Ein Erbe soll immer in der eigenen Sippe bleiben, darf nicht an einen anderen Stamm fallen. Und wegen dieses besonderen Erbrechts, erstens, was verschuldet war, was sozusagen weg war, ja, verkauft, verpfändet, was auch immer, nach 49 Jahren kam es immer wieder zurück. Und es sollte generell nur innerhalb des gleichen Stammes geheiratet werden, damit der Erbbesitz eben nicht an einen anderen Stamm geht. Und wegen dieses besonderen Erbrechts, auf das die Römer dann entsprechend eingegangen sind, natürlich auch bei ihrer Erhebung, war es dann eben nötig, dass jeder für diese erste Steuerschätzung in das Gebiet seines Heimatstammes ging. Vielleicht nicht nötig, aber naheliegend, weil dort eben dann die Grundstücke lagen, die man von seinem Vorfahren her sozusagen immer noch besitzt. Maria und Josef stammen, das haben wir in den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums schon gehört, beide von David ab. Und David stammte, dieser große König David, stammte aus diesem kleinen Dorf Bethlehem. Sein Regierungssitz war natürlich Jerusalem, aber er stammte aus Bethlehem. Und deswegen mussten auch Maria und Josef jetzt nach Bethlehem. Vermutlich hatten sie dort eben auch noch Erbbesitz. Ob das nur irgendwelche Weiden sind, auf denen dann die Schafe grasen, oder ob das auch Immobilienbesitz ist, das wissen wir nicht. Mindestens haben sie selber nicht drin gewohnt, denn sie ziehen aus Nazareth, sagt unser Text, jetzt dorthin für diese Steuerschätzung. So, es macht also Sinn, dass Israel dort vielleicht anders behandelt wird als andere Länder, einfach weil Israel ein ganz anderes Erbrecht hat als die anderen Länder im Römischen Reich. Und dazu kommt noch ein kleines Indiz, allerdings erst 100 Jahre später ist überliefert eine Anordnung der Römer in Ägypten, dass auch dort zur Steuerschätzung alle Bewohner in ihre ursprüngliche Heimat kommen sollen. Also so wie manche Leute, Atheisten, Bibelkritiker uns erzählen, dass das doch gar nicht sein kann und unwahrscheinlich ist, dass die nach Bethlehem müssen. So unwahrscheinlich ist das nicht. 100 Jahre später gab es das in Ägypten. Und wie erklärt, diese Besonderheit des jüdischen Erbrechtes machte das auch zu dieser Zeit in Palästina sehr sinnvoll. Also auch an dieser Stelle, lasst uns nicht zu frühzeitig von der Historizität dieser Texte abgehen, nur weil Kritiker sagen, das kann alles gar nicht sein und das eventuell auch meinen beweisen zu können. Die Verse 6 und 7. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Sie gebar, so heißt es hier, ihren ersten Sohn. Im Griechischen steht da Prototokos, der Erstgeborene. Dieses Prototokos, dieses Proto, das ist der erste, ne? Prototyp, wir kennen alle dieses Wort, Tokos, dieses Wort gebären, gibt es ausschließlich im Zusammenhang mit der Frau. Eine Frau gebiert etwas. Es gibt einen zweiten Begriff, der in Johannes 1, Vers 14 vorkommt, der heißt im Griechischen Monogenes. Ich lese uns mal Johannes 1, 14. Ihr kennt das vielleicht auch, der ist in der Lutherbibel fett gedruckt, dieser Vers. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Monogenes. Einzig geboren oder man kann auch sagen einzig gezeugt. Dieses Verb, was hier verwendet wird für gebären, geboren, schließt auch den Vater mit ein, denn es kann auch gezeugt heißen. Es ist interessant, dass hier in unserem Vers, Lukas 2, Vers 7, ein anderes Wort benutzt ist, nämlich Prototokos, ein Wort, was nur auf die Mutter sich bezieht. Und da wird auch wieder sichtbar, wie einzigartig eben diese Geburt Jesu ist. Denn ganz bewusst wird hier nicht Monogenes benutzt, denn Jesus hat ja keinen leiblichen Vater. Wir hatten in den Predigten vorher gesehen, dass zu Beginn des Lukas-Evangeliums ein Engel zu Maria kommt und ankündigt, dass sie durch den Heiligen Geist, vom Heiligen Geist, wie immer man das sagen will, schwanger wird. Der Heilige Geist wird über sie kommen. Also ganz wichtig für Lukas hier auch, das deutlich zu machen, und das geht so weit bis auf das Wort in der griechischen Sprache hinunter, dass nur eine Frau, also dass die Frau hier im Zentrum steht bei dem Gebären. Und dieses Monogenes benutzt später dann eben Johannes. Nicht das gleiche Wort Prototokos, wo es um die Mutter geht, sondern einzig gezeugt vom Vater im Himmel, nämlich. Und dieses Mono, also auch der einzige, Monogenes, macht deutlich, dass Jesus auf ganz besondere Weise wirklich der einzige Sohn Gottes ist. Im Alten Testament ist öfter von Söhnen Gottes die Rede. Teilweise bezieht sich das auf Engel, teilweise bezieht sich das auch auf Israeliten, also auf Gläubige. Aber Jesus ist auf eine ganz besondere, einzigartige Weise eben der Sohn Gottes. Er ist monogenes, er ist einzig gezeugt, einzig geboren vom Vater im Himmel. Johannes 1, Vers 14. Ja, dieses Wort, ihren ersten Sohn, also Prototokos, da gibt es nun Streiterei in der Christenheit. So evangelische Traditionen weisen dann immer darauf hin, dass Maria ja noch weitere Kinder bekommen hat. Es ist von 4 Brüdern Jesu die Rede, später in den Evangelien, und es ist von mindestens 2 Schwestern die Rede. Dieses Wort hier, sie gebar ihren ersten Sohn, könnte darauf hindeuten, dass noch weitere Kinder kamen. Es war halt eben der erste. Auch noch weitere Söhne kamen. Die katholische Kirche und ich vermute die orthodoxe auch, das weiß ich jetzt nicht so genau, legen Wert darauf, dass Maria keine weiteren Kinder hatte und deutet dann die Schwestern und Brüder Jesu, von denen später erzählt wird, auf, wie heißt das denn, Cousins und Cousinen. Also es gibt auch wohl tatsächlich Beispiele, dass diese Wörter auch manchmal so benutzt werden als Cousin und Cousine. Ich will da jetzt keine Wertung machen, ich will das auch nicht entscheiden, kann man vielleicht auch nicht, muss man vielleicht auch nicht. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, wenn man Paralleltext zur Geburt Jesu aus dem Matthäusevangelium anguckt, Matthäus 2, Verse 10 bis 11 lese ich mal. Matthäus 2, Verse 10 bis 11. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude. Den Stern, das waren also die Weisen aus dem Morgenland, die da gekommen sind. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude und sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also die oft sogenannten heiligen drei Könige, die ihre Geschenke brachten, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Interessant ist hier, wir haben oftmals so ein Bild von irgendeinem Stall vor Augen, wenn man so Krippen sieht, das sind dann oft so Holzgebäude oder sowas, ja. Oder manche haben auch so Höhlen in Stein gehauen vor Augen, wenn sie an die Geburt Jesu denken. Hier Matthäus 2, Vers 11 heißt es, sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria. Das ist natürlich schon nach der Geburt gewesen, aber mindestens da sehen wir, dass sie nach der Geburt in einem Haus sind. Und was das nun für ein Haus war, ob das immer noch diese Herberge ist, wo sie eigentlich auch unterkommen wollten, da war kein Platz genug, hieß es, ne? Wahrscheinlich wegen dieser Volkszählung waren viele nach Bethlehem gereist. Es war nicht genug Platz und sie mussten das Kind in eine Krippe legen. Fast jedes Haus hatte irgendwie auch Tiere. Teilweise standen die so mit im Wohnzimmer, so hat man gefunden, so ein bisschen erhöht dann der Wohnbereich der Menschen. Also da war eine Krippe. Ob sie in dieser Herberge geblieben sind und dann später doch noch ein richtiges Zimmer beziehen konnten oder ob es ein anderes Haus ist, ob vielleicht sogar Josef selber dort ein Haus besaß, was in Anführungszeichen vermietet war oder sowas, Erbbesitz aus seiner Linie, das weiß man alles nicht. Das wäre alles Spekulation, aber ich fand es interessant nochmal zu sehen in dem Paralleltext, es gibt dort also ein Haus, in das dann eben auch die Weisen aus dem Morgenland kommen, in dem sich also Maria und Josef aufhalten. Damit sind wir durch mit unserem Text für heute, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Und die Zeit sagt, ich mache hier wirklich Schluss. Ich werde also dann, wenn ich das nächste Mal predige, nicht weitermachen im Lukas-Evangelium. Dann kommt der Text mit den Hirten von Bethlehem, sondern ich werde dann einen sozusagen einen Exkurs machen und mir nochmal angucken, Literaturgattungen in der Bibel. Und da eben mit dem Schwerpunkt darauf ist wirklich alles historisch, muss alles historisch sein oder gibt es vielleicht auch Märchen, Fabeln, Mythen in der Bibel? Da werden wir uns ein paar Texte angucken und werden das mal genauer analysieren. Hier anhand des Berichtes, den wir heute hatten, wurde deutlich, es ist Weltgeschichte. Hier hat es nichts mit einem Mythos oder einem Märchen zu tun. Und genau das schreibt auch, damit schließe ich, Petrus in seinem Brief, 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, da sagt Petrus, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Wörtlich im Griechischen, von den Worten her möchte ich das nochmal sagen, wörtlich heißt es, wir sind nicht Mythen gefolgt, sondern Augenzeugen geworden. Damit schließt sich der Kreis zum Beginn meiner Predigt. Das Christentum, unser christlicher Glaube, hängt daran, dass die Geburt, das Leben, die Lehre, das Sterben und das Auferstehen Jesu Christi historische Tatsachen sind. Und ob es vielleicht auch noch andere Literaturgattungen in der Bibel gibt als Historie, gucken wir uns dann nächstes Mal an.